Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallihallo, es ist Frühling. Die Sittiche krakeln in den Bäumen. Auf den nahen Bahngleisen rattern Güterzüge und irgendwo knattert immer wieder mal ein Motorrad. Ohne die wüsste man ja gar nicht, dass Frühling ist. Motorräder müssen so richtig laut knattern und dröhnen, denn einfach nur daran, dass schönes Wetter ist. Vermeiden auch in diesem Monat. Das ist so schlecht konnotiert mittlerweile, dieser Monat. Der Ton im März, das geht gar nicht. Und weiß man ja gar nicht, dass Frühling ist. Herzlich willkommen in der Nabelshow, dem Vier-Jahreszeiten-Podcast. Autsch, ich sitze hier im Park. Eigentlich soll man nicht auf dem Boden sitzen. In Monaten, wo ein R drin ist, darf man nicht auf dem Boden sitzen. Habe ich von meiner Religionslehrerin gelernt. Also eher, weil sie Pausenaufsicht hatte damals, als dass das irgendwas mit dem Religionsunterricht zu tun habe. Aber es wäre auch interessant, wenn das ein Religionsgrundsatz wäre. Also der Grundsatz einer Glaubenskongregation, der Grundsatz ist, in Monaten, wo ein R drin ist, dürfen die Gläubigen, die Anhänger und Anhängerinnen dieses Glaubens nicht auf dem Boden sitzen. Wie sich so eine Religion wohl entwickelt hätte. Bah, das wäre interessant. Ich stelle mir das mal vor, den ganzen Winter über würdest du überhaupt nicht hinsetzen. So gar nicht. Den ganzen Winter über müsstest du stehend verbringen. Ob man liegen darf zum Schlafen oder ob man sich irgendwie so in Schlingen an die Wand hängen muss, so in Schlafsäcke an der Wand und dann um quasi aufrecht in der vertikalen nach Kopf nach oben, Füße nach unten hängen zu schlafen, weil in Monaten, wo ein R drin ist. Und was macht man in den restlichen Monaten? Darf oder muss man sich die ganze Zeit auf den Boden setzen? Sind Stühle in Wintermonaten erlaubt oder nicht? Weil nicht erlaubt war auf dem Pausenhof alles, was Boden oder Mauer oder kalt von unten her war. Deswegen habe ich jetzt auch Isolierfaltkissen unter meinem Podex und merke aber, das Sitzen auf dem Boden ist aus anderen Gründen, nämlich aus orthopädischen, gar nicht so gut. Ich bin alt. Und ich bin umringt von lauter schönen Menschen. Daran merkt man auch, dass Frühling ist. Die Menschen sind auf einmal alle schön. Das sind sie wahrscheinlich immer. Aber wenn die Sonne rauskommt, fällt einem das mehr auf. Macht das Sinn? Möglich. Vielleicht sind sie auch alle jünger als ich und deswegen finde ich sie schön. Oder sie sind schön. Vielleicht, wenn die Sonne alles schön macht, dann bin auch ich schön. Bin ich schön? Oh, das wäre schön. Nein, ich weiß nicht. Ich finde ja, was das angeht, Diversität in Physiognomien und Körperbau und Gebäuden, Körperbauten, der Plural von Körperbau, Körperbäue, Bäuerchen. Ein Bäuerchen, ach wie schön, ein Körperbäuerchen, das Körperbäuerchen, der Rückzugsort des Körperklaus. Nein, ich habe ja jetzt auch schon wieder vernommen, dass die Body Positivity in der Modebranche schon wieder beschämenswerterweise schändlich auf dem Rückzug wäre, weil auf den Laufstiegen dieser Welt die altvertrauten Hungerhaken-Modelle wieder verstärkt Einsatz finden. Ja, nun, so ist es nun mal. Kaum, dass man mal irgendwas Schönes, Positives hat, so menschlich Nettes, muss es kaputt gemacht werden. That's why we can't have nice things. So ist es. Aber wir brauchen halt möglichst schöne, gleichförmige, nullgesichtige Projektionsflächen. Nein, also ich bin ja sowieso von allem Oberflächlichen abgesehen, find ich nichts langweiliger ist als gleichförmige Attraktivität, so Barbie-Puppen. Gesichter. Okay, nichts, wenn ihr jetzt ein Barbie- oder Ken-Gesicht habt und euch jetzt schlecht fühlt und sagt, ich kann doch auch nichts dafür. Meine Eltern keine hässlichen Menschen sind und sich nicht mit hässlichen Menschen einlassen wollten. Und deswegen haben sie schöne Kinder gekriegt. Dann müsst ihr euch nicht schlecht fühlen. Das wollte ich nicht sagen. Ihr könnt mal eure Eltern fragen, ob die sich schlecht fühlen sollten. Aber vielleicht, das ist eine andere Sache. Das müsst ihr mit denen klären. Da habe ich nichts mit zu tun. Also Gesichter müssen Ausdruck haben, müssen Charakter haben, finde ich. Finde ich einfach, damit sie interessant und attraktiv sind. Das ist so meine ganz persönliche, vollkommen insignifikante und total unzulängliche Meinung. Weil was hab ich damit zu tun, warum andere Leute schön aussehen? Was geht's mich an? Was habe ich dazu zu sagen? Nix, gar nichts. Es braucht weder mich noch sonst irgendwen interessieren, warum andere Leute schön oder attraktiv aussehen. Aber es hat ja insofern eine gewisse Signifikanz für mich. Oh, das ist aber traurig. Da sitzt auf der Wiese eine bestimmt sehr schöne Frau. Entschuldige mich, ich streich den letzten Satz. Jetzt wird es pathologisch. Die zieht ihre Liegedecke von mir weg. Soll ich das persönlich nehmen oder dem Umstand schulden, dass die Sonne hinter einem der Bäume verschwindet? Der immer noch recht kahlen Bäume, auch wenn die Sittiche darin sich herumtreiben. Es ist die Sonne. Es kann nur die Sonne sein. Seien wir ehrlich. Gegen die Sonne käme auch ich nicht an. Oder umgekehrt. Also, oder wie auch immer. Schrecklich. Nein, was wollte ich denn? Neulich habe ich, bin aus irgendeinem Grund mal wieder auf den Gedanken, ich habe das neulich in irgendeinem, nein, wie war das, ein Interview? Ich habe ein Interview gelesen. Ich habe gerade überlegt, wie ich diesen Gedanken, den ich jetzt laut denken will, gekommen bin. Ich habe ein Interview gelesen von Tom Moore, irischer Trickfilmer. Ich habe gerade in einem befreundeten Podcast, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf oder ob es ein Geheimnis ist. Patrick und Sabine, sagt mal, ob ich das hätte verraten dürfen. Ich habe in einem befreundeten Podcast durfte ich zu Gast sein und habe eine Folge über einen seiner ganz, ganz tollen Trickfilme gemacht. Und Tom Moore hat was Interessantes gesagt, warum Anime, also japanische Zeichentrickfilme, häufig so gut funktionieren. Das, was wir häufig in den Anime-Filmen vorwerfen, so Heidi angefangen bis sonst was, ist diese Gleichförmigkeit, die 0850-Keit, die Heidi-Haftigkeit der Gesichter. So ein typisches Anime-Zeichentrick-Gesicht hat so ein gar nichts sagendes Kindchenschema. So ein leer, so ein Nichtsgesicht, in dem gerade mal so große Kulleraugen, eine kaum existente Nase und ein großer Mund, der meistens nur auf und zu klappt und sonst nicht viel. Und das aber, also das ist ja auch, ich finde das ja auch total unspannend, muss ich zugeben. Aber das, was Tom Moore gesagt hat, hat mir zu denken gegeben, diese Figuren funktionieren deshalb so hervorragend gut, weil man in diese Helden so viel hineinprojizieren kann. Man kann sich mit diesen Helden und Heldinnen, diesen Zeichentrickfiguren, so hervorragend identifizieren. Die müssen nur ein bisschen Charakter bekommen, ein bisschen Persönlichkeit, irgendwas, was sie ein bisschen abhebt und schon werden sie einem sympathisch, schon kann man sie mit der eigenen Persönlichkeit projizierend füllen. Also man kann auf sie projizieren. Am besten projiziert man auf eine möglichst leere, flache Leinwand. Ich male ja auch am liebsten auf leere, flache Leinwände, weil es am leichtesten geht. Da ist doch was dran, oder? Ich habe das Ich habe an... Äh, ich, 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 der hat gemeint, das wäre der, also einer der Vorteile, die der Vorteile, die Zeichentrick gegenüber Realfilm hat, weil durch die vereinfachten, stark vereinfachten Formen sich mehr Zuschauer und Zuschauerinnen mit den Figuren identifizieren können. Eine Figur, die zu speziell ist, zu explizit, zu typisch für irgendetwas, für eine ganz bestimmte Art von, weiß nicht, Gesicht, Körperbau, sonst irgendwas, die ist nicht mehr so leicht, als Projektionsfläche zu füllen. Bei Realfilmen, wo halt die Schauspieler und Schauspielerinnen zum Teil halt recht typische Charakterköpfe haben, ist es manchmal, also ist es dann ganz oft nicht so leicht, da hinein zu projizieren. Und das, da ist was dran. Also ich möchte jetzt nicht die flachen Anime-Gesichter überall Gebühren verteidigen, weil ich die selber ja auch nicht so spannend finde und keine Lust gehabt hätte, zum Beispiel als Trickfilmer, der ich ja mal war, so einen Stil zu zeichnen, was man ja als Trickfilmer immer mal wieder muss, fast immer mal wieder, man muss es immer zu machen, den Stil anderer Leute zu zeichnen, weil man ja in irgendeinem bestimmten Film diesen bestimmten Film, in dem man mitarbeitet, diesen bestimmten Stil kopieren muss, damit alle Szenen, alle Bilder einheitlich sind. Aber mit einem größeren Team ist das halt nur möglich, wenn eine Person den Stil vorgibt und alle anderen diesen Stil kopieren müssen. Das macht es natürlich einfacher, wenn der Stil so ein allgemeingültiger wie in den frühen Miyazaki-Filmen, den frühen Studio Ghibli-Filmen. Ihr kennt das, da sehen alle Figuren wirklich noch wie in Heidi aus. Später haben die dann auch mehr Charakter und mehr Ecken und Kanten bekommen. Aber mir ist das tatsächlich auch schon aufgefallen, bei vielen der neueren Film- und Serienproduktionen, dass sehr viel mehr Wert gelegt wird, die Schauspielenden, die Rollen mit Leuten zu besetzen, mit Schauspielenden, die mehr Charakterköpfe haben, die mehr ausgeprägte Charakterkopfeigenschaften besitzen, was ich ja prinzipiell wirklich eine sehr, sehr, sehr begrüßenswerte Entwicklung, also als eine begrüßenswerte Entwicklung empfinde. Aber ich habe das auch tatsächlich schon ganz oft gemerkt, es fällt mir schwer, zuweilen mitunter erschreckend und überraschend zumindest schwer, dann mit bestimmten Figuren anknüpfen zu können, weil die zu typisch sind. Und ich vielleicht dann mit dieser bestimmten Rolle oder diesem bestimmten Charakter oder so, so einen bestimmten Typ Kopf oder Menschen, nicht Typ Menschen, Typ Mensch klingt scheiße, oder? Das klingt schon fast rassistisch, das geht nicht. Also es ist einen bestimmten Kopf, einen bestimmten Typus. Typus? Jetzt bin ich in meiner eigenen Kopffalle. So einen Menschen dann nicht zuordnen kann, also nicht unterbringen kann, nicht so leicht, weil ich dann nicht so schnell was drauf projizieren kann, wie eben auf eine weiße leere Fläche. Und dann fällt es mir manchmal schwer, da anzudocken. Das muss man überlegen. Zeichentrickfiguren, in die man auch alles hineinprojizieren kann, das sind die Barberpapas. Ich habe ja neulich mal drüber geredet, dass ich in meinem Regal, als ich da die alten Münzen rausgekramt habe, habe ich in dem Regal eine Barberpapa-Knautschfigur gefunden. Stress-Relief-Knautschsack, so Handteller großer, den man rumdrücken kann und den ganzen Frust und Wut hineindrücken kann. Der ist hellblau und birnenförmig. Falls ihr die Barberpapas nicht kennt, das ist eine Familie, Barberpapa, Barbermama, mit tolle Namen, oder? Barberpapa, habe ich gelesen, ist Barberpapa, das französische Wort für Zuckerwatte. Nett, oder? Barb-a-Papa. Naja, nett, der Barberpapa. Und seine Frau, der heißt auch direkt von Anfang an, seine Frau heißt direkt von Anfang an Barbermama, als er die kennenlernt. Willst du meine Barbermama sein? Und dann kriegen die Kinder Barbabella, Barbabo, Barbabum, Barbabo. blöd, Baba doof, Baba wix, Baba schnurz, Baba furz, ich weiß es nicht, Baba lala, Baba lella, Baba rella. Die haben also alle Barbar-Namen und haben alle Eigenschaften. Der eine ist sportlich, der andere ist musikalisch, der dritte ist tierlieb, die vierte ist eitel und die siebte ist keine irgendwas, eine ist wissenschaftlich und dann ist da einer ein Künstler, weil der Langhaarige, das ist der Künstler. Wieso gehört sich das? Die Serie ist aus den 70ern und ich weiß auch, es gab Kinderbücher. Und wir fanden das ganz toll. Die waren so simpel eigentlich gezeichnet, nur war uns das damals nicht bewusst. Und jetzt habe ich diese alte Serie mal wieder gesehen auf YouTube und bin echt erschrocken, wie simpel und nichtssagend schlecht die gezeichnet sind. Boah, da ist ein Minimum an zeichnerischem Talent hineingeflossen. Erschreckend. Die erste Staffel zumindest, die zweite, wurde dann scheinbar schon in Japan produziert. Ich glaube, es war Anfang der 70er und Mitte der 70er, zwei Staffeln, immer ein paar Jahre getrennt. Und dann gab es nochmal einen Reboot aus Anfang der 2000er irgendwann. Und das sah da schon fast viel zu glatt aus. Aber diese Figuren, das sind halt auch einfach nur so Birnenblobs in verschiedenen Farben mit großen Augen, die denen aus über den Augenbrauen, Augenwimpern wachsen. Ein ganz komisches Charakterdesign mit Nasenlöchern und Mund. Also so wirklich ein Nichtsblob mit Armen. Also keine Beine, sondern Armen. Und die können, weil man alles in sie hineinprojizieren kann, weil es solche leeren Flächen sind, können die sich verändern, können die sich transformieren. Rahurik, Barbatrik. Kennt ihr das noch? Wenn ihr alt genug seid wie ich, dann könnte da bei euch jetzt was klingeln. Kommt doch mal mit zu den Barbar. Wie war das? Da, Barbar, Papa. Komm zur Familie, Barbar, Papa. Balapapa. Da. Dick oder dünn, kurz oder lang. Ich dachte immer, das wäre eine wirklich unglaublich coole, schräge, witzige Serie gewesen. Als ich das jetzt angeschaut habe, dachte ich mir, nein, schräg ist eigentlich nur diese Verwandlungen, die können sich halt in irgendwelche andere Tiere oder Gebrauchsgegenstände oder so verwandeln. Das ist halt dann, verwandelt sich der Sohn oder die Tochter von Barbamama in eine Schüssel und Barbamama rührt dann in der Kindschüssel rum und rührt den Teig an und irgendwie fühlt sich das so unangenehm an und allein dass das sind halt Gebrauchsgegenstände. Ich denke mir, irgendwie, also die, wenn Barba Bill von Barbarella, ich weiß nicht, wie sie heißen, also der Bruder von seiner Schwester. Ja, also der Bruder, der sich in eine Flöte verwandelt und seine Schwester bläst auf ihm herum. Und das gefällt ihm aber nicht. Frage ich mich, warum hat er sich dann in diese Flöte verwandelt? Sie bläst, der Heinzelmann. Also allein schon, dass die Schwester auf dem Bruder bläst, dass der Bruder das aber unangenehm findet und sich dann in den Blob zurückverwandelt. Warum hat er sich dann überhaupt in die Flöte verwandelt? Hat sie ihn in die Flöte verwandelt? Hat sie ihn geformt oder verdreht? Das sieht man im Intro der Barbapapas. Das ist ganz, 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 ganz weird. Ach nein, die Barbapapas haben viele, viele Abenteuer und irgendwann sammeln sie, weil es geht immer um Natur und Umwelt, aber auf eine so furchtbar dumme, naive Art, dass es ehrlich schon kontraproduktiv ist in dem, was sie machen. Also Beispiel, die Barbapapas, die nehmen alle Tiere von der Erde und tun sie in eine Rakete, damit die Tiere die Rakete betreten können, macht's Rahurik, Barbatrik und die Barbapapas formen eine Rampe zum Eingang der Rakete, auf der die Tiere dann da reintrotten können und dann fliegen sie ins Weltall raus, um da irgendwelche schönen Planeten zu finden, wo man wohnen kann, weil die Erde ist so dreckig. Die Erde ist halt laut und dreckig, weil da viel Dreck ist und Müll und Fabriken und Dreck und so. Der Müll liegt überall rum. Und dann finden sie einen Planeten, wo sie dann direkt ankommen, eine unberührte Natur, die sie wahrscheinlich direkt mit lauter Fress, mit so eingeschleppten Tiersorten, das Ökosystem, das System direkt mal Tiersorten da einschleppen, um das Ökosystem zu zerstören. Klar, mach mal einfach mal so. Und das Erste, was die machen, ist, schau, Barbabo oder Barbadingsbums, nimm mal dein Fernglas und das ist der Wissenschafts-Barba-Papa-Sohn und schau mal zur Erde. Ich mache den Barba-Papa übrigens nach, falls ihr das noch nicht begriffen habt. Das ist diese Stimme, die ist sehr, sehr prägnant, obwohl er ja sonst eher so schwammig von der Form her ist. Keine Kanten. Alles runde Formen. Schau mal auf der Erde nach, wie es da so jetzt ist. Und dann schauen die auf die Erde. Ah, oh, es ist immer noch alles voller Dreck und Müll. Und die Menschen sind ganz traurig, weil die Barbapapas weg sind. Und auch die Tiere. Okay. Ah, aber da tut sich jetzt was. Es wird auf einmal sauber, weil die putzen jetzt, die räumen auf. Und dann siehst du, wie die Menschen, hauptsächlich weibliche Menschen, mit dem Besen kehren und die Erde sauber machen. Ha, ja sowas. Und die Menschen räumen auf und vergraben den ganzen Müll im Boden, damit es oben sauber drauf sieht. Das ist so eine Öko-Botschaft, die... Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, okay, 1973 oder wann das war, aber nee. Müll einfach im Boden zu vergraben, das ist eure Vorstellung von Öko... Nee, geht gar nicht. Oh, guck mal, jetzt ist die Erde wieder sauber. Dann nehmen wir wieder alle Tiere und fliegen mit denen zurück. Dann sind es die Tiere, sind halt auch so die üblichen Zoo-Verdächtigen. Giraffe und Elefant und Schimpanse und Zebra und Hunde und Katzen. Und dann sind dann auch ein paar Löwen, aber die sind natürlich lieb. Und als sie dann zurückkommen, dann freuen sich die Menschen, dass ihnen die Tiere entgegenlaufen, die dann plötzlich wiederum nur aus Hunden und Katzen bestehen, weil es wäre ja irgendwie doch blöd, von so einem Nashorn oder einem Löwen umarmt zu werden. Nee, also das Wiedersehen mit den Barbapapas hat jetzt war nicht so. Egal, was ich in die hinein projizieren hätte können, das wollte ich nicht. Da schaue ich mir lieber hier die schönen Menschen noch eine Weile an. Hier um mich herum toben. Ich sitze hier im Dingspark, wie heißt der, im Stadtgarten. Da wohnt die Sittiche besonders laut Sittichen. Ist nett hier. Und es ist Frühling. Und es ist Köln. Und an so einem Tag ist auch Köln schön. So. Ja, und hier sind viele, viele schöne Menschen mit ihrem schönen und recht lauten Nachwuchs. Die Barbapapas wachsen übrigens im Boden. Die, ich weiß auch nicht, ob die sich geschlechtlich oder ungeschlechtlich vermehren. Sie legen Eier in den Boden. Das sieht jetzt also nicht so wie Hühner oder Vögel Eier legen, sondern die nehmen die und legen die in den Boden. Die haben die in einem irgendwas, ein Körbchen oder so. Und dann warten die, dass die wachsen. So ist das eben. Und dann leben die in einem Haus und das mochte ich immer und das finde ich jetzt immer noch ganz toll. Das Haus, das besteht irgendwie aus großen Steinkugeln, einem Konglomerat aus vielen Kugeln und Tunneln und Schläuchen und Fensterchen und Giebeln und Bögen und Wellen. Das ist richtig schön. Das ist so das 100-Wasser-Haus unter den Zeichentrickfigurbehausungen. Also es gibt noch was Schönes. Ich meine, die Barbapapas, wir fanden die spannend, dass die sich in alles verwandeln hatten. Wir hatten die auch als Schlümpfe, also so kleine Stumpffiguren. Da waren die allerdings unverwandelt. Eigentlich komisch. Die konnte man haben, die ganze Familie, aber alle nur in ihrer Urform. die Männer birnenförmig, so unten breit, und die Frauen eher so also nach unten schlank, damit die eine weibliche Figur haben und oben auf dem Kopf eine Beule und über diese Beule eine Blumengirlande. Komische, ganz, ganz komische Sache. Aber was es nicht gab, soweit ich das weiß, von den Baba-Papas, und da wäre ja eine Riesenreihe hätte gestartet werden können, die Baba-Papas in verschiedenen Farben, weil die hatten ja alle verschiedene Farben. Interessanterweise der Baba-Papa rosa und die Baba-Mama schwarz. Und die Kinder alles von rot, grün, gelb, blau, rot, grün, gelb, blau, irgendwas und schwarz nochmal. Und das in verschiedenen Formen, in Tieren, in irgendwas, und überall hat man ja immer die Augen von den Baba-Papas gesehen. Da hätte man toll was draus machen können. Vielleicht gab es das in Frankreich, wo die Baba-Papas bekannter waren. Ich müsste mal fragen. Ich habe ja Verwandte da in Frankreich und Belgien, ob die sich daran erinnern können. So, aber jetzt fängt es hier an, zu windig zu werden, und die Sonne hat diesen Fleck verlassen. Ich werde mich mal ein bisschen wieder bewegen, aufstehen und Richtung nach Hause wandern, weil ich nämlich eigentlich heute, ehrlich gesagt, ein bisschen kränkel und gar nicht unbedingt aus dem Haus hätte gehen sollen. Ich habe zwar nichts Ansteckendes, aber ich habe mich die letzten Tage etwas überanstrengt, was schönes Wetter und Radfahren betrifft. Und das merke ich leider heute. Ich vermisse mein Sofa. Und hier auf dem Boden sitzen, im Schneidersitz, ist tatsächlich nicht so gut. Aber wenn ich auf den Parkbänken sitze, dann sind auch immer direkt Leute direkt daneben. Und obwohl ich ja will, dass ihr mir zuhört, will ich nicht, dass diese anderen Leute mir zuhören. Da bin ich eigen. Die sind mir viel zu schön. Nein, natürlich, ihr seid ja viel schöner, aber euch muss ich nicht sehen dabei. Bevor ich es mir jetzt endgültig mit allen verderbe, verabschiede ich mich lieber hier an dieser Stelle. Macht's gut und projiziert was und wen ihr wollt in was und wen ihr wollt. Macht's gut. Ciao. Es kommt mir doch noch ein Gedanke. Ich kann ja nicht auf Stopp schalten und dann aufhören, drüber nachzudenken. Und meistens kommen dann die interessanten Gedanken immer dann zu spät. Das muss ich also nochmal laut denken. Die Botschaft der Baba-Papas könnte ja sein, ihr könnt alles sein, was ihr wollt. Denn die können sich in alles verändern. Dünn oder dick, kurz oder lang. Also ist das ja auch eine Form von Body Positivity. Ihr könnt alle sein, wie ihr wollt, und ihr seid damit richtig. Und ihr könnt werden, was ihr wollt. Ist ja auch so eine schöne Form der Selbstbestimmung. Ihr könnt werden, was ihr wollt. Ihr habt die freie Wahl. Fühlt euch nicht eingeschränkt, nicht eingegrenzt. Werdet, was ihr wollt. Ob ihr bei den Baba-Papas sind dann halt Tiere oder Formen oder Gegenstände oder Fahrzeuge oder so. Baba-Papa verwandelt sich in einen Autobus, und in dem Autobus sitzen dann die Baba-Kinder und werden rumgefahren. Na gut, gehört halt alles zu der Trickfilm-Logik. Und die Grundform ist der Blob. Und aus diesem Blob könnt ihr alles werden, was ihr wollt. Okay. Warum haben dann aber die Baba-Kinder alle feste, unveränderliche Grundeigenschaften, auf die festgefahren sind? Der Künstler, der Sportler, die Naturfreundin, die Eitle, der Wissenschaftler und ist noch irgendeiner. Und das, egal in was die sich verwandeln, da können sie sich nicht von weg verwandeln. Das ist vorbestimmt aus diesem Klischee, aus diesem Rollenklischee. Es ist ja auch ein Geschlechterrollenklischee. Eitel ist das Mädchen. Und die Musikerin, die schönen Künste, das ist auch das andere Mädchen. Und der Künstler, der Maler, hat eine schwarze, wilde Mähne. Das ist doch der Sportler, der Hanteln und so stemmt. Das ist einer von den Jungs. Jungen sind sportlich. Auch der Wissenschaftler, das ist ein Junge. weil Jungen sind für Wissenschaft gehören. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Was ist denn das für ein Bild? Das ist doch, das konterkarikiert doch direkt diese Botschaft in sich. Wahrscheinlich gab es diese Botschaft auch nie und ich habe die jetzt einfach nur hoffnungsvoll und naiv und doof, wie ich bin, da reingelesen. Ja, die Barberpapas. Manchmal sollten solche Sachen da bleiben, wo sie hingehören, in der Erinnerung. In der schlechten, verschwommenen, blobförmigen Erinnerung, in der die Barberpapas dann wirklich werden konnten, was sie wollten und nicht das werden mussten, was die eklige Realität das gemacht hat. Das würde mich mal interessieren, ich weiß es gar nicht, ob es außer diesen neuen Reboot, diesen gezeichneten Reboot Anfang der 2000, ich habe das mal gesehen, das ist ganz nett, ob es jetzt inhaltlich viel besser ist, weiß ich nicht, ob es da so im Heimatland der Barberpapösen Barberpapösen, Entsprechung zu Adipösen, ist Barberpapös. Ob es da mehr dazu gibt, ob das eine größere Sache ist und war es mit Sicherheit und ob es da heute noch viel dazu gibt. Weil ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mal nach Frankreich und Belgien komme oder einfach mal im Internet in die Richtung Linse und Luge. Und früher habe ich das ja auch so recht häufig getan, wenn wir zum Beispiel in Annecy auf dem Trickfilm-Festival waren, dann haben wir ja schon zwangsläufig mitbekommen, was passiert gerade überall in der Welt im Trickfilm- und Animationsbereich, welche Fernsehserien, neue Produktionen gibt es hier und da, weil die ja meistens auf dem Festival vorgestellt wurden, entweder im Festival-Kinoprogramm oder auf der Messe. Und da kriegt man dann sowas zwangsläufig mit. Und ich bin seit so vielen Jahren, auch bevor ich aufgehört habe zu arbeiten, echt so raus aus dem Ganzen. Ich habe nur noch meine Arbeit gemacht und mich für nichts mehr groß interessiert. Ja, jetzt will ich es wissen. Ich werde das eruieren. Ich werde das in Erfahrung bringen, was die Barberpapösen in ihrer Heimatwelt, in ihrem Heimatland so getrieben haben. Seit ich ein Kind war und geworden bin, was ich wollte. Das ist tatsächlich wahr. Ich habe den Beruf ergriffen, den ich schon als Kind machen wollte. Trickfilmer. Und das hab ich jetzt davon. Hätte ich mir doch gewünscht, reicher Anwalt zu werden. Reich zu werden war ja durchaus auch einer der Kinderwünsche. Oder Cowboy, den ich mal hatte. Na gut, man muss sich halt für irgendwas entscheiden. Cowboy, Reich oder Trickfilmer? Geht nicht alles. Kann man nur eins von dreien. Und Schokolade. Und was zum Naschen. Und Überraschung. So sieht es nämlich einfach mal aus. So, jetzt schaue ich aber, dass ich den Nachhauseweg finde. Dann endgültig als unförmiger rosa Blob auf dem Sofa mein unrühmliches Barberpapösen-Ende finde. In dem Sinne, au revoir. Ja, Barberpussis, wollte ich grinsen. Nein, Entschuldigung. Nein, au revoir einfach.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.